Heiliger Geist, hör dieses unser Rufen, ohne den wir überhaupt kein einziges Geheimnis erahnen können. Du führst uns in der Wahrheit und du führst uns immer tiefer. Aber ich bitte dich, gib uns wenigstens ein Ahnen von dem, was gerade auch im Geheimnis der Eucharistie in mir und mit mir geschieht und durch mich geschieht. Dass diese Ahnung in jedem beginnen durch dein Feuer, das du in jeden hineinlegen mögest. Darum bitten wir dich. Amen. Wir sprechen bei der Verkündigung, muss man sich klar sein, immer über Dinge, die man nicht ins Wort bringen kann. Die man nicht mit menschlichen Worten so ausdrücken kann, dass jeder sagt, kapiert. Sie werden oft sogar Menschen finden, wo sie normale Glaubenswahrheiten, die für sie selbstverständlich sind, wenn sie die aussprechen, für den ist das ein spanisches Dorf. Und erst recht, wenn es immer tiefer in diese Geheimnisse Gottes hineingeht, kann man einfach nur sagen, so wie im Evangelium, die Leute freuten sich einfach, aber sonst waren auch noch nicht richtig verstanden, was er meint alles, nicht? Aber sie freuten sich, sie haben gespürt, da ist was dahinter, das, was mein Leben ausmacht. Ich denke, es ist immer wieder wichtig. Das geht mir ein Leben lang so. Man möchte Dinge durchdringen, das will man endlich kapieren. Nicht? Wenn ich an Dreifaltigkeit denke. Ich weiß, ich habe mal eines Tages meine Arbeit wieder gefunden, die ich schreiben musste als Prüfungsarbeit über die heiße Dreifaltigkeit. Weißt du, bei einigen Seiten. Ich habe mich bloß gewundert, was ich da alles gewusst habe. Aber eine Beziehung habe ich keine gehabt. Ich habe nie darüber predigen können. Ich habe gar nicht gesagt, was man predigen soll. Eigenschaften und das. Es hat nicht gegriffen. Ein Geheimnis. Und man braucht Zeit. Man muss sich Zeit lassen, man braucht Betrachtung. Man muss einfach vor ihm sein und dem Geist trauen, dass er mir plötzlich etwas aufgehen lässt. Manchmal helfen einem ein Text, den man irgendwie von jemand liest oder hört, je nachdem, ja. Das ist immer wieder. Also, gerade beim größten Geheimnis des Glaubens ist das einfach für uns wichtig, dass wir wissen, wenn ich schon eine Ahnung habe, wenn in mir ein Ahnen ist, das verbunden ist mit einer Liebe, dann ist das schon sehr viel. Jetzt ein Gedanke noch, welche Rolle spielt denn der Vater in der Eucharistie? Komme ich mit ihm überhaupt in Berührung? Oder ist das nur Jesus oder wie sieht denn das aus? Also das Geheimnis, also diese Wirklichkeit, besteht eben darin, sich vollständig hinzugeben, das Geheimnis der Eucharistie, sich vollständig hinzugeben, freiwillig nichts für sich zurückzubehalten. Ich denke, das ist klar geworden. Nicht? Denn sonst kann sich Christus nicht ganz dem Vater geben, was zur Eucharistie gehört. Ich meine jetzt im Bereich jetzt dieser Versammlung, die gerade an Ort Gottesdienst feiert. Jesus war am Kreuz ganz Opfergabe, ohne Bedingung, ganz Opfergabe. Und da hat sein Wille und alles dazugehört. Sein freier Wille, alles. Und nichts, das nicht dem Vater dargebracht gewesen wäre, alles befand sich auf dem Altar des Kreuzes, alles. Vielleicht als Grundsatz, was man für sich behält, ist verloren. Denn man besitzt nur das, was man verschenkt. Ich denke, das ist wieder so ein Satz, den muss man erfahren. Dort, wo man etwas festhält mit Krampfhaftigkeit, muss man wirklich sagen, es ist ein Verlust. Denn es macht mir nur Sorgen und Nöte und Ängste und könnte mir doch vielleicht abhanden kommen und so weiter. Aber im Bereich des Reiches Gottes, im Bereich der Geheimnisse Gottes, ist das ganz real. Was man für sich behält, egoistisch, gehört nicht Gott. Das ist verloren. Verloren für die Ewigkeit, das hat keinen Sinn. Was man aber verschenkt, das besitzt man für die Ewigkeit. Das, was Gott gehört, das bekommt Ewigkeitswert. Und so bekommt mein ganzes Leben Ewigkeitswert, wenn ich mich mit Christus in der Eucharistie total verschenke. Bedingungslos. Und da müssen Sie immer wieder nachdenken. Dazu hat man Bußakt. Aber auch Vorbereitung. Was gibt es alles in meinem Leben, dem ich immer noch nachhänge? Nachhänge. Ich habe es noch nicht losgelassen. Ich habe das Unrecht immer noch nicht losgelassen. Ich habe diese Verleumdung damals immer noch nicht losgelassen. Wenn solche Dinge, wo einem so unter Tod gehen. Losgelassen heißt, dem Herrn dargebracht. Mit der Verleumdung Christi vereinigt. Mit dem Unrecht des Christus geschehen ist vereinigt. Und diese Dinge, die bohren doch ewig und drei Tag. Sehen Sie? Und hindern sie an einer ganzen Hingabe. Wir meinen immer, wir müssen uns rechtfertigen. Wir haben ein Recht darauf. Ja gut, haben Sie. Können Sie ja machen. Aber was rauskommt, werden Sie selber sehen. Wenn ich mich aber ganz hingebe, ja, verstehen Sie, das hört man heute nicht gern. Dann lassen wir doch alles gefallen, wieder kein Depp. Ein Depp macht das nicht. Der verteidigt sich. Aber der, der sein Kind, im Geheimnis Gottes, wenn ich mit Christus leide und den Weg der Erniedrigung mit ihm gehe, das haben wir in solchen Fällen, verstehen Sie, dann komme ich in eine unwahrscheinliche Freiheit. Und ich kann mich ganz hingeben, auch mit diesen Dingen. Schauen Sie doch mal in Ihrem Leben heute noch nach. Wo kommen immer wieder so Dinge rauf? Ja. Und ich ziehe meine Boxhandschuhe an im Geiste. Und ich... Macht das Sie glücklich? Merken Sie, das sind doch Dinge, die Sie behalten haben. Das sind doch Ihre Eigentümer. Das sind doch Ihre Trümpfe, die Sie ausspielen wollen. Das gehört nicht dem Herrn. Ich sage es Ihnen bloß, ich kenne Sie ja nicht, die können ja so frech daherreden. Aber tun Sie mal überlegen. Wenn Sie in die volle Freiheit kommen, Eucharistie im Höhepunkt feiern wollen, dann geben Sie auch das weg. Sie werden staunen. Sie werden nicht verlieren, wenn Sie es weggegeben haben. Aber Sie werden verlieren, wenn Sie es behalten. An Glück und Freude und Lebenskraft. Wenn Sie, und das sind natürlich Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, Karfreitag, Ostern, die es die Welt nicht versteht. Die wird jetzt aufspringen und rausgehen und sagen, das ist mir die Sonderdose lieber als das Dummschwätz. Verstehen Sie? Die wird das nicht verstehen. Die handeln ja umgekehrt. Wir erleiden es ja. Momentan. Alle miteinander. Das ganze Volk. Der heilige Franziskus ermahnt seine Brüder, seht, Brüder, die Demut Gottes und schüttet vor ihm eure Herzen aus. Demütigt auch ihr euch, damit ihr von ihm erhöht werdet. Behaltet darum nichts von euch für euch zurück, damit euch als Ganze aufnehme, der sich euch ganz hingibt. So Franziskus. Ganz. In der Nachfolge Christi lesen wir nach Thomas von Kempis: Sieh, für dich habe ich mich ganz dem Vater dargebracht und habe meinen Leib und mein Blut ganz zur Speise gegeben, damit ich ganz dein und du ganz mein bist auf ewig. Doch wenn du dir selbst gehören willst und dich nicht rückhaltlos meinem Willen hingibst, dann ist es kein vollgültiges Opfer. Und es gibt keine vollkommene Einheit zwischen uns. Also, was man für sich behält, um Gott gegenüber einen Freiraum zu bewahren, vergiftet alles Übrige. Wir wollen ja manchmal einen Freiraum bewahren, nicht? Also, ich bin ja auch nur jemand, nicht? Und ich habe einen freien Willen, und also, bitte respektiere das, nicht? Du kannst mir höchstens noch helfen. Es vergiftet, sagt die Nachfolge Christi, alles Übrige. Es ist jener dünne Seidenfaden, von dem der heilige Johannes vom Kreuz spricht, der den Adler am Fliegen hindert. Das ist ein Freiraum, den ich mir nur schaffe, wo ich nicht alles Gott gebe. Das ist unsere ewige Angst, natürlich klar, aus unserer menschlichen Erfahrung mit Menschen, nicht sich ganz ausliefern, da kannst du was erleben. Ja, verstehen Sie? Und vielleicht hat mancher irgendwie seine Kindheit in einen Sachen erlebt, die ganz dagegen stehen. Ich bin vorsichtig. Und wegen einem Du, also, ja, bitte nicht näher. Noli me tangere. Und dann Gott gegenüber auch. Und Sie werden nicht frei, und Sie werden nicht froh. Können Sie alles probieren. Was ich Ihnen sage, kann man alles probieren. Die Wahrheit kann man erfahren. Man muss sie bloß tun. Ja? Wer gibt uns nun die Kraft, uns selbst in dieser kompromisslosen Weise zum Opfer zu bringen? Ist ja nicht gerade etwas, was man so mit dem kleinen Finger macht. Auf kompromisslose Weise Gott zum Opfer zu bringen. Die Antwort ist, die wissen Sie schon, denke ich, das ist der Heilige Geist. Und das ist nicht die Theorie. Christus, so heißt es in der Schrift, Hebräer 9,15, brachte sich selbst Kraft des ewigen Geistes dem Vater zum Opfer dar. Der Heilige Geist war das Opferfeuer. Und der Heilige Geist ist der Ursprung jeder Form der Selbsthingabe. Ursprung jeder Form der Selbsthingabe. Wir haben Exerzitien gehalten vor Pfingsten, also Blick auf den Heiligen Geist. Da war das sehr, sehr wichtig, dass uns bewusst wird, wie entscheidend Heiliger Geist in meinem Leben wirkt. Oder sich fragen, welche Rolle spielt er überhaupt in meinem Leben? singe ich einmal ein Heiliggeistlied außerhalb von Pfingsten oder nur alle Jahre wieder. Also ist er etwas, wo ich jeden Tag brauche und anrufe. Den Geist Gottes, vor allem was ich beginne, gib mir das richtige Wort, gib mir die richtige Erkenntnis, lass mich unterscheiden in dir und jedem Fall, je nachdem, was vor mir liegt. Ist das der, mit dem ich alles arrangiere? Oder ein unbekannter Gott, dem ich ein Weihrauchkörnchen an Pfingsten streue, damit er zufrieden ist? Wenn Sie, er ist das Opferfeuer in mir, dass ich fähig werde zur ganzen Gabe. Er ist auch die Gabe, oder besser, das Sich-Geben innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit. Er ist das Sich-Geben des Vaters an den Sohn und des Sohnes an den Vater. Das sind jetzt wieder menschliche Worte, da können Sie sich nicht viel vorstellen. Aber er ist das Sich-Geben, er ist das, was den Vater drängt, sich an den Sohn zu verschenken und den Sohn drängt, sich an den Vater zu verschenken. Das heißt, das ist eine totale Einheit, nicht? Wo die verschiedenen göttlichen Personen eine besondere oder ihre jeweilige individuelle Weise des Wirkens haben. Innerhalb dieser Dreifaltigkeit, deren Wesen die Liebe ist, das sich verschenken. Und deshalb ist Heiliger Geist die wesenhafte Liebe, denn er ist der, der drängt, sich zu verschenken. Er ist die Liebe. Also das sind auch alles Versuche, mit menschlichen Worten etwas in Bewegung zu bringen von dem unbegreiflichen Leben im dreifaltigen Gott. Aber dass wir spüren, welche Funktion Heiliger Geist hat. Darum spricht auch die Schrift kaum vom Wesen des Heiligen Geistes, sondern sie spricht von dem Tun des Heiligen Geistes, also was er tut. Also wir spüren von den Wirkungen. Aber er ist, wie ich schon sagte, der Ursprung jeder Form der Selbsthingabe. Und in der Geschichte ist er das Sich-Geben Gottes auch an uns. Und jetzt ist er auch zugleich die Ursache unserer Selbsthingabe an Gott. Das ist das, was die Schrift sagt, er ist das Band zwischen Vater und Sohn, das Liebesband. Er ist aber dieses innere Drängen, kann man sagen, eben diese Liebe, diese wesenhafte Liebe. Da müssen wir unterscheiden wieder zwischen der rein menschlichen Liebe, was wir darunter verstehen, und zwischen der göttlichen Liebe, die uns eingegossen ist. Und das ist dieses Drängen des Geistes in uns. Dass ich sogar meinen Feind nicht hassen muss und nicht ihn verfluchen muss, sondern sogar für ihn beten kann. Kann. Probieren Sie es doch. Denken Sie mal an einen, den Sie am liebsten an die Wand klatschen. Und jetzt überlegen Sie mal, muss ich über den reden? Muss ich das? Muss das auf und zu gehen? Oder kann ich auch schweigen, auch wenn die Gefühle manchmal aggressiv sind da drin? Aber ich muss sie nicht rauslassen. Ich kann in Freiheit sagen, komm nicht in Frage, Herr segne ihn. Sie können das. Das ist der Geist Gottes. Das ist die wahre Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Deshalb steigert sie sich bis zur Feindesliebe. Ja? Das ist menschlich nicht möglich. Nicht? Freud sagt ja sogar, die Nächstenliebe ist eine Zumutung. Ich kann nicht einen fremden Menschen lieben, ist eine Zumutung. Feindesliebe ist eine Form von Selbstmord, sagt er. Wenn es sogar ein solcher Psycholog sagt, dann merken Sie, was menschliche Liebe fähig ist und was der Unterschied ist zur göttlichen Liebe. Und das vergessen wir immer wieder, dass sie uns eingegossen ist, dass dieser Geist in uns ist, wenn ich ihn nicht rausgeschmissen habe durch die schwere Sünde. Wir sind zu Unwahrscheinlichem fähig. Und prüfen Sie mal selber, ob Sie über andere Leute reden müssen. Ob das einfach eine Automatik ist, der Sie nicht widerstehen können. Oder ob Sie sagen können, nein, muss ich nicht. Ich kann für ihn beten, und zwar ehrlich für ihn beten, dass er das Heil erlangt. Ich kann vielleicht sogar sagen, Herr, segne ihn sogar mehr wie mich, wie es Paulus sagt. Probieren Sie es mal. Und entdecken Sie mal die göttliche Tugend der Liebe in Ihnen. Das ist Heiliger Geist. Der ist erfahrbar. Also er bewirkt dieses sich Schenken und Empfangen von Vater und Sohn, aber auch dieses Schenken und Empfangen von Gott zu uns und von uns zu Gott. Das ist das Wort Jesu. Wie mich der Vater geliebt hat, liebe ich euch. Wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Das ist die gleiche Liebe. Heiliger Geist. Also er war es, der im Herzen des menschgewordenen Wortes in Christus gleichsam der Ansporn war, sich dem Vater hinzugeben. So wie es im Hebräerbrief heißt. Und deshalb ist er es auch für uns auf immer zu einer Gabe zu machen, die Gott wohlgefällt. Wie es im Kanon 3 heißt. Ja? Der heilige Martyrer Ignatius, der schreibt ja an die Römer und vertraut ihnen ein Geheimnis an. Nämlich, sie sollen nichts unternehmen gegen seinen Märtyrertod. Er war ja unterwegs nach Rom, wo er den Märtyrertod erleiden sollte, als Gefangener. Und sie sollen in Rom nichts unternehmen, auch wenn sie Beziehungen haben, gegen seinen Märtyrertod. Also nichts unternehmen, um ihn zu verhindern. Und zwar tut er das mit den Worten: In mir ist ein lebendiges Wasser, das mir zumurmelt, komm zum Vater. So drückt er es aus, Heiliger Geist. In mir ist ein lebendiges Wasser, das mir zumurmelt, komm zum Vater. Also durch den Märtyrertod zum Vater. Das ist Heiliger Geist. Und wenn man das vor dem Märtyrertod in sich trägt, als etwas, was einem nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, dass er sogar bittet, unternehmt nichts gegen meinen Märtyrertod. Ja. Also das ist nicht bloß ein netzliebes Gefühl, das ist kein Gefühl. Das ist göttliche Macht. Also es ist diese unverwechselbare Stimme des Geistes Jesu, der zum Vater gegangen ist und nun auch seinem Jünger zurufen kann: Komm, opfere dich mit mir, dem Vater. Komm zum Vater. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Dieses Wort kennen Sie von Jesus, von der eucharistischen Rede in Kapernaum. Wer mich isst, wird durch mich leben. Und zwar so, wie ich durch den Vater lebe. Das ist ein verrücktes Wort. Kann sich kein Mensch vorstellen. Das ist wieder so ein Wort, wo Sie sagen, das kann man auf der Zunge vergehen lassen. Das ist unbegreiflich. Ich werde durch ihn leben, wie er von Ewigkeit durch den Vater lebt. Was soll ich mir da vorstellen? Da kann ich bloß staunen. Und deshalb, die Eucharistie, haben wir ja gesagt, bildet die Kirche die Konsekration, also diese Worte der Konsekration, die wir jetzt betrachtet haben, was sie für uns bedeuten. Und jetzt auch, natürlich bildet sie die Kirche durch die Kommunion, also in dem Ereignis der Kommunion. Papst Leo der Große schreibt: Unsere Teilnahme an Christi Leib und Blut dient allein dazu, uns zu dem werden zu lassen, was wir essen. Unsere Teilnahme an Christi Leib und Blut, also Kommunion, dient allein dazu, uns zu dem werden zu lassen, was wir essen. Augustinus sagt das ja auch. Wir werden gewandelt in das, was wir essen. Es geht wiederum um Wandlung. Und zwar, das geht ins Wesen hinein. Wisst ihr, das ist was ganz anderes, wie, ich nehme jetzt mal das Beispiel vom David als Prophet, wo der Geist Gottes ihn inspiriert, wo von Gott her ihm ein Wort gegeben wird, das er auszusprechen hat. Ja, ist was anderes. Aber im Sakrament, im Geheimnis der Eucharistie, da geschieht etwas in mir und es geschieht etwas mit mir. Es geht in mein Wesen hinein. Es verwandelt sich etwas. Das ist das, was der Pfarrer von Ars gesagt hat. Das Wesentliche der Evangelisierung ist die Kommunion. Denn dort ist der Herr selber der in mir Wandlung schafft, der in mir Glauben schafft, der in mir Mut schafft zum Bekenntnis und der meine Natur, die sündhaft ist, umwandelt in das Göttliche. Das ist ein Geschehen, da geschieht etwas. Wenn man sich überlegt, Gott in mir, wenn da nichts passiert, dann brauche ich ja gar nichts mehr unternehmen. Ja, das ist doch wahr, oder? Aber wenn ich natürlich ihn nur in mein Besuchszimmer reinlasse und abschließe und dann wieder rausgehe, dann kann nichts passieren. Er muss meinen Rumpelkasten auch ausräumen dürfen, nicht? Er muss mir auf manches hinweisen dürfen. Und er muss auch wohl anfangen, da zu entrümpeln, da drin. Aber dazu gehört meine ganze Hingabe. Er wird nur das berühren, was ihm gehört. Was ihm nicht gehört, wird er nicht anrühren. Das ist das Problem. Das Entscheidendste, die entscheidende Mitwirkung des Menschen mit Gott ist die ganze Hingabe. Und jetzt sagen Sie das mal ganz allgemein unter Katholiken. Das Wort ist nicht einmal bekannt. Und keiner weiß richtig, was er damit anfangen soll. Sehen Sie, das wird gar nicht mehr gesagt. Man meint nur noch, das ist Sache von Ordensleute, die sollen sich auf der Kopf stellen vor Gott, dass alles rausfällt aus dem Sack. Ja, verstehen Sie? Na, das ist Sache jedes Getauften. Verstehen Sie? Das ist Sache jedes Getauften. Und dann erst werden wir glücklich. Und dann kann die Evangelisation beginnen. Dann kann der Herr in uns beginnen und durch uns nach außen. Und alles andere wird verpuffte Kraft und Zeit und Geld sein. Dann braucht man auch solche Mittel, ganz klar. Aber das hier muss die Wurzel sein, die Quelle der Evangelisation. Jesus selber sagt bei Johannes 6, 57, das ist die eucharistische Rede, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Genauso. Das ist das göttliche Wie. So wie. Und dieses griechische Wörtchen heißt dia. Das heißt also in Deutschland durch. Bezeichnet also in diesem Satz zwei Dinge und auch zwei Richtungen. Einmal die Herkunft und zweitens die Bestimmung. Wir werden durch ihn leben, wie er durch den Vater lebt. Es bedeutet, dass derjenige, der den Leib Christi isst, von ihm lebt, Herkunft. Das Leben kommt von ihm. Das heißt, Kraft des von ihm ausgehenden Lebens wird er leben. Und dass er zugleich auch auf ihn hin lebt. Das heißt, zu seiner Ehre, auf seine Liebe, sein Reich hin. Nicht? Das ist dieses Dia im Griechischen. Wie ich durch den Vater lebe, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Und dieses Durch ist die Herkunft, ich lebe, das Leben habe ich von ihm, den ich empfange. Aber dieses Leben bewirkt wieder auch meine Hingabe auf den, von dem ich es empfange. Also auch der Zielpunkt, Bestimmung. Beides drückt das Wörtchen aus. Nicht? Und das geschieht. Wenn Sie, wir kratzen manchmal so in geistigen Zeug rum, nicht, oh, ich möchte eine brennende Liebe, und, oh, nichts da. Nicht? Wenn ich den Herrn in mir habe, dann ist es seine Sache und ich übergebe ihm alle Bereiche, dass er sie durchdringen kann. Dann wird alles zu diesem Wesen, zu dieser Liebe. Das heißt, auch wenn es trocken ist, kommt in mir eine Fähigkeit sogar, werden Sie merken, ein ganz feiner Seismograf, der Ihnen sehr wohl mitteilt, wenn Sie nicht mehr im Lot sind. Der Ihnen sehr wohl mitteilt, wenn Sie einen negativen Gedanken über irgendjemand haben, dem Sie gerade begegnet sind. Das wird nicht mehr so sein wie früher, wo ich dann nach Wochen oder Monaten mal zur Beichte gehe und dann Gewissensverforschung mache und es fällt mir nichts mehr ein, nicht? Oder so, oder nur noch die gröbsten Dinge, wo ich denen mal vielleicht das Haus anbrennt habe, das fällt mir noch ein. So. Verstehen Sie? Aber jetzt, wie mir ist Christus in Ihnen, wenn ich ihm gehöre, verstehen Sie, das gehört immer dazu, dann verändert er alles und Sie kriegen ein Seismograf, dass sobald Sie nur einen negativen Gedanken haben, wenn mir der Mensch nicht gefällt, wo da sitzt oder mir begegnet, dass sofort in mir klar wird, das ist falsch. Herr, segne ihn. Das schlägt sofort aus. Das ist Heiliger Geist. Und das bewirkt die Eucharistie. Das bewirkt der Herr in mir. Und je treuer Sie da sind, aber bitte, ich sage es Ihnen nur tausendmal, dass der Letzte, der eingeschlafen ist, auch noch hört. Nämlich ohne Ganzhingabe nichts zu holen. Der Herr wird nichts anrühren, was ihm nicht gehört. Sehen Sie? Ich kann Ihnen das nicht genug sagen. Und seien Sie froh, Sie werden glücklich sein. Ich kann es Ihnen garantieren, aus meinem Leben. Ihm endlich alles, alles. Das war meine erste große Erfahrung bei der ersten Profess. Me totum. Mit Haut und Haar, Kuttel und Darm heißt das auf Deutsch. Ja. Und dann kommt eine Freiheit, die ich nie gekannt habe vorher. Und dann werden Dinge auf Sie zukommen, wo andere rasseln und das Leben lang nicht zufrieden sind und Sie können sagen, Herr, ich liebe zu dir im Gehorsam. Okay. Und Sie sind sogar noch glücklich dabei, obwohl Sie die Hose voll hin verangst. Kann ich Ihnen Beispiele erzählen. Ja. Aber glücklich sind Sie dabei. Können Sie sich das vorstellen? Das ist es. Was ist das Paradox des Christentums? Die Kirchenväter, die haben dieses Geheimnis an der ganz natürlichen Ernährung anschaulich gemacht. Nämlich das normale Lebensprinzip, nicht? Das schwächere Lebensprinzip wird dem stärkeren angeglichen und nicht umgekehrt. Also, das Pflanzliche assimiliert das Mineralische. Also, eine Pflanze nimmt Mineralien auf und da wird nicht die Pflanze in die Mineralien verwandelt, sondern die Mineralien in die Pflanze verwandelt. Nicht? Das Niedere wird immer in das Höhere verwandelt. Oder das Tierische, wenn das Tier Gras frisst, dann wird es nicht zum Gras, sondern das Gras wird zum Tier. Es wird in das Tier verwandelt. Nicht? Und der Geist verwandelt die Materie in sich. Also es ist immer das Höhere. Und so werden wir, wenn wir Christus essen, in ihn verwandelt, nicht er in uns. Wir in ihn. Also die natürliche Speise kann uns nicht lebendig machen. Sie kann uns kein Leben geben, die natürliche Speise. Entweder wir haben Leben oder wir haben keins. Sie kann nur das Leben, das in mir ist, erhalten, die natürliche Speise. Das Brot des Lebens dagegen, Christus, ist selbst lebendig. Und wer es empfängt, lebt wahrhaftig aus ihm. Das ist dieses aus ihm, durch ihn. Während natürliche Nahrung, die wir aufnehmen, in den verwandelt wird, der sie halt ist. Das Brot des Lebens verändert den, der sich von ihm ernährt. Genau umgekehrt. So erklären sie uns die Kirchenväter. Das ist ein sehr gutes Bild. Christus nährt also nicht das Leben, das in uns ist, so wie die irdische Speise, sondern er gießt uns das Leben ein, das er selbst in sich trägt. Weil wir oft dann sagen, das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden, obwohl es richtig gemeint ist, er ist die Himmelsspeise, die uns das Leben erhält und ernährt. Aber es ist nicht gemeint das Irdische, es ist gemeint das Göttliche. Das kommt, ist aber von ihm her kommt das. Es ist nicht in mir und er pflegt das in mir, sondern es kommt von ihm her. Das meint er auch, wenn er sagt, er sei das lebendige Brot und hinzufügt, wer von mir isst, wird durch mich leben. Und so lässt uns Jesus so gesinnt sein, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht, nach Philipper 2, 5. Also die Eucharistie lässt uns so gesinnt sein, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das sind auch wieder Worte, stellen sich was vor, aber wir ahnen, was gemeint ist. Das ist wichtig. Jesus tut das alles in seiner Funktion als Herz des mystischen Leibes. So können wir sagen, das sind auch so Bilder von den Vätern, nicht? Er, Christus, das Herz seines mystischen Leibes, der wir sind, der Kirche. Dem natürlichen Herzen fließt er aus allen Teilen des Körpers das schlechte Blut zu. Und in der Lunge wird dieses Blut durch die Zufuhr von Sauerstoff gleichsam verbrannt und erneuert sich und wird angereichert mit Nährstoffen. Und das Herz gibt dieses Blut dann unermüdlich wieder weiter an alle Glieder des Leibes. Das ist die Funktion Christi im mystischen Leib. Er nimmt alles auf, als Negative, denkt ins Bußsakrament, er verbrennt das alles nicht und pumpt wieder in der Eucharistie das neue Leben in uns hinein. Und es fließt wieder und ist wieder Leben in uns. Die Natur hat viele, viele Bilder, die uns das nicht aussprechbare wunderbar erklären. Christus also, wenn wir es mal wieder so sagen, das Herz der Kirche, bewirkt dasselbe auf der geistigen Ebene in der Eucharistie also. Und so begreifen wir auch die Worte der Schrift im Hebräerbrief 9,14. Das Blut Christi wird unser Gewissen von toten Werken reinigen. Das Blut Christi, also ist ja Eucharistie, nicht? Wird unser Gewissen von toten Werken reinigen. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde, schreibt Johannes in seinem ersten Brief 1,7. Das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Und das ist Eucharistie. Die Eucharistie ist wirklich das Herz der Kirche. Und zwar in weit realerer Weise, als wir gemeinhin glauben. Es reinigt, es läutert, es pumpt neues Leben in uns hinein, bildhaft. Versuchen Sie einfach, diese Dinge so mit dem Herzen aufzunehmen. Und es einfach geschehen lassen. Dass Sie vielleicht morgen bei der Kommunion sagen, Herr, ich habe jetzt einiges gehört, aber ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß bloß, dass du da einiges tust, was für mich verrückt ist. Und das darfst du alles tun, es gehört dir alles. Dann haben sie alles kapiert. Ja. Sehen Sie, das ist dann ein Blick. Das Ganze ist in mir, aber ich könnte es jetzt nicht in Worte ausdrücken. Ich könnte es nicht ausdrücken. Aber ich habe jetzt eine Sicht der Eucharistie, meinetwegen, wo ich nur sage, Herr, tu das alles. Du hast freies Schalten und Walten in mir. Ich bin einfach da und will einfach aus dieser Liebe des Heiligen Geistes dir antworten. Sie werden merken, das ist unwahrscheinliches geistliches Wissen, obwohl Sie es nicht ins Wort bringen können. Auf einmal erweitert sich das alles, nicht? Und wenn Sie hören Eucharistie, dann klingt das alles mit, aber Sie könnten es nicht ins Wort bringen, oder? Und trotzdem ist es was total anderes, als wenn ich das alles nicht gewusst hätte. Dann wäre es nur einmal. Aber immer wieder ganz Hingabe, gell? Was Sie behalten, kann nicht verwandelt werden. Also so ist die Kommunion innerhalb der Eucharistiefeier die Teilhabe an Christi Leib und Blut. Sie kennen das Wort. Alle Fragen, mit wem und womit genauer treten wir in der Eucharistie in Gemeinschaft? Mit wem und womit? Der heilige Paulus schreibt in 1. Korinther 10, 16, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ich habe schon mal gesagt, in der Sprache der Bibel haben die Begriffe Leib und Blut eine ganz konkrete, auch historische Bedeutung. Sie bezeichnen also das ganze Leben Christi. Oder besser, sein Leben und seinen Tod. Alles, was zu seinem Leben gehört und Tod, alles, was eben Richtung Tod geht, nicht, was uns niedermacht. Der Leib steht eigentlich einfach für das gelebte Leben. Der Leib. Für das gelebte Leben, das ganz normale, alltäglich gelebte Leben. Er bezeichnet den ganzen Menschen, der Begriff Leib. Und in der Eucharistie meint Leib Christus, der zum Knecht geworden ist. Also der leidensfähig ist, der arm geworden ist, der am Kreuz gestorben ist. Und dieses Wort meint Christus, der mitten unter uns gearbeitet hat, sich abgemüht hat, gelitten hat, gebetet hat. Das meint's. Leib und Blut Christi. Teilhabe. Oder dasselbe gilt für das Wort Blut, was wir heute Morgen sagen. Es bezeichnet eben diese ganz konkrete Realität, ja, das konkrete Ereignis des Todes Jesu, und zwar des gewaltsamen Todes Jesu, des Sühnetodes. Und daraus können wir folgern. Mit dem Empfang der Heiligen Kommunion können wir jeden Augenblick und jede Erfahrung im Leben Jesu von Neuem erleben. Teilhabe an seinem Blut, Teilhabe an seinem Leib. Mit dem Empfang der Heiligen Kommunion können wir jeden Augenblick und jede Erfahrung im Leben Jesu von Neuem erleben und mit ihm teilen, denn in Leib und Blut wird uns sein ganzes Leben geschenkt und gegenwärtig. Und der heilige Paulus drückt das einmal aus in Philipper 2,7, er entäußerte sich. Und auch ich will mich ja entäußern, indem ich mir selbst und meinen Rechten sterbe. Und damit werde ich eins mit ihm. Die Eucharistie ermöglicht mir, die Kommunion, also der Christus selber in mir, durch seinen Heiligen Geist, ermöglicht mir, eins zu werden, teilzuhaben an seinem Leben und an seinem Blut. Das heißt, dass dann mein Alltagsleben, das, was wir schon die ganze Zeit immer sagen, aber jetzt einmal von diesem Wort ausgehend, dass mein Alltagsleben den Wert des Alltagslebens Jesu bekommt. Ich habe Teil am Leben Jesu, am Leib Jesu. Und auch alles, was zum Tode führt, Verleumdung und so Dinge und Misserfolg, Krankheit, alles, nicht, auch das ist Teilhabe am Blute Jesu. Das heißt, wir sind nicht mehr allein, weder in unserem alltäglichen Leben noch in unserem Sterben, wenn man es mal so ausdrückt. Er vollzieht das alles in uns. Wir haben Teil an seinem Leib, an seinem Blut. Vollkommen Teil. Wir sind nie in all diesen Formen unseres Lebens nie allein. Ich bleibe in ihm und er bleibt in mir. Sie müssen das alle Worte gleichsam mithören. Dann verstehen Sie, was Paulus meint. Teilhabe am Leib und Blut Christi. Und Teilhabe, das heißt, wir sind eins geworden da drin. In keiner Weise bin ich allein, wo Christus nicht in mir das lebt und mir eigentlich durch seinen Geist und durch sein Leben von der Kommunion, sein Leben mir die Kraft gibt, das zu leben, was er gelebt hat, in meiner momentanen Situation. Mit der Kraft, mit der er gelebt hat. Er lebt aus der Kraft des Vaters, wir leben aus seiner Kraft, das ist das Gleiche. Nicht? Wir haben Teil, ganz gleich, was ich jetzt gerade erlebe. Ich habe das Leben Christi in mir, der das auch erlebt hat, und ich kann es mit demselben Leben leben, mit derselben Kraft leben. Das ist es, das will ich sagen. Sie merken, man muss mal rumstottern, bis man mal dran herkommt, wenn man es einfach nicht richtig ausdrücken kann. Teil am Leib Christi, Teil am Blut Christi. Aber rechnen wir mit einer solchen Tankstelle? Nicht, oder gehen wir einfach zur Kommunion, das kürze ich jeden Tag, nicht? Und der Papst hat es auch gesagt, es wäre ganz gut. Nicht? Ja, gut, dann macht man es halt, gell? Fromm sind wir ja. Warum nicht? Seid ihr auch, pensioniert sind wir auch, je nachdem. Ja, aber merken Sie, es ist noch zu viel, selbst bei uns frommen Leuten, noch zu viel oberflächlich. Nicht moralisch oberflächlich, sondern wir sind noch ganz oben dran, wir haben noch gar nicht geahnt, wir ahnen und nicht einmal von der unbegreiflichen Tiefe, was da sich ereignet. Da brauche ich keine Angst mehr haben, was morgen ist, verstehen Sie? Ich werde teilhaben an seinem Leib und an seinem Blut. Und das, was ich morgen erlebe oder heute erlebe, da werde ich genau diese Kraft Jesu haben, die er hatte in derselben Situation. Das ist etwas, das ist was Verrücktes, aber es ist so. Aber jetzt erklären Sie mal, dass Sie in einem, wenn Sie, der vielleicht so am Anfang des Glaubens steht, das ist zu viel, das verdaut er nicht. Wenn Sie, es gehört eine bestimmte geistige Erfahrung schon dazu, als ein Weitergehen. Das hat nichts zu tun mit Minderwertig oder so. Also jeder hat sein Wachstum. Aber jeder, ich glaube auch der Anfänger im Glauben, kann spüren, da ist was. Ich kann es noch nicht so richtig fassen, aber es ist was, das lohnt sich, darauf zuzugehen. Ja? Das, glaube ich, kann jeder, so wie es im Evangelium heißt, sie freuten sich einfach über das, was er sagte, auch wenn sie es nicht verstanden hätten. Jesus entäußerte sich, auch ich will mich gleichsam entäußern, indem ich mir selbst und meinen Rechten sterbe. Das heißt, es ist die ganze Hingabe und ich lebe aus seiner Kraft. Ich lebe aus seiner Kraft. Meines, das, was ich so als Quellen meiner Kraft, mein Recht und so weiter und was es halt alles gibt und das, was ich sonst noch habe, nicht, das gebe ich alles weg. Ich lebe jetzt aus seiner Kraft. Das ist was anderes. Und das ist wahre Kommunion mit Christus. Und das wird sehr deutlich in einer Situation, in der mir Unrecht widerfährt. Unrecht, wirkliches Unrecht. Dass ich dann die Kraft des Lebens Jesu erfahre, wie er es in diesem Unrecht vor Pilatus erlebt hat. Das bewirkt er. Dieses Leben kommt von ihm, von der Eucharistie. Wissen Sie, manche Leute, die meinen es zwar gut, aber die meinen, wenn sie ja, mit solchen Dingen zu tun haben, wo sie nicht so richtig fertig werden, vielleicht mit Unrecht oder Verleumdung oder wie auch immer. Oder, es gibt ja schon schreckliche Unrechte. Wissen Sie, was die Leute so manchmal erzählen? Also das ist schon, schon gemein, hundsgemein. Ja. Also das menschlich allein macht einem das kaputt, glaube ich, würde ich sagen. Aber dass ich dann nicht sage, ja, ich werde nicht fertig, ich kann jetzt nicht zur Kommunion gehen, dann erst recht gehen. Jetzt muss ich gehen. Dort, wo ich spüre, mir ist so ein hundsmiserabel Unrecht geschehen, ich könnte Feuer und Schwefel spucken. Ja? Ich tue es zwar nicht, aber ich könnte es. Aber so kann ich ja nicht zur Kommunion gehen. Doch, jetzt musst du gehen. Jetzt brauchst du das göttliche Leben, dass du genau das Leben Christi hast, in der Situation des Unrechts, in dem auch er gestanden ist. Verstehen Sie? Das ist es. Meinen Sie? Dass wir oft dann genau auf dieses Leben verzichten, bis wir selber uns hochgebettet haben und wieder im Lot sind. Dann brauche ich das Leben nicht mehr. Aber selber komme ich auch nicht hoch. Das ist das Problem. Da traue ich das Christus dann zu. Das ist die Realität. Wenn Sie, wir kriegen ja immer wieder Zeichen von Gott für unseren verrückten Verstand, der ja immer bockt und alles besser wissen will. Wir kennen sie ja auch, den haben sie ja, glaube ich, auch, nicht? Dass es dann plötzlich Leute gibt, die leben bloß noch von der Kommunion, sogar ihrem Leben nach. Du denkst, mich löst da ab, nicht? Schwitzen sich die ganze Kraft aus dem Leben durch Leiden und auf einmal nehmen sie wieder zu. Weiß ich. Gott tut immer wieder Zeichen für diesen verrückten Dinger da oben da, der unter der Kappe immer meint, er sei schlauer wie Gott. Ja. Er gibt uns immer wieder so ein Zeichen, wo dann der Verstand sagen muss, hast vielleicht doch recht. Und dem Glauben wieder freien Lauf lässt. Das ist der Sinn dieser Zeichen Gottes, weil er halt um uns weiß. Weil er auch um diese Zweifel und all das, was wir einfach auch jeder kennt, weiß. Er weiß drum und hilft uns dabei. Er ist nicht böse, sondern er hilft uns. Nun muss ich halt die Zeichen auch sehen, ja, in Anspruch nehmen, wenn es der Ober wieder bockt. Ja. Das ist genauso bei der Eucharistie selber, nicht? Wer von euch hat, ich wollte nicht die Antwort geben, hat nicht schon zweifelt, ja, kann es das sein, das ist das Brot? Wenn Sie also, wo einfach so Sinneszweifel kommen, ich sehe ja nichts. Ja. Und da gibt es immer diese wunderbaren Zeichen. Also für mich ist das Lanciano so, das war eine große Hilfe. Wir waren schon ein paar Mal, wenn wir mal in Italien mit Bussen waren oder so, sind wir immer dorthin auch. Vielleicht kennen Sie es auch. Nicht, wo im 8. Jahrhundert ein Paulaner Mönch zweifelt bei der Wandlung, ob es vielleicht der Herr ist. Und auf einmal hat er Fleisch und Blut vor sich. Und die Gemeinde kommt und sieht es. Ist heute noch aufbewahrt, nicht? Und damals haben sie es, die Hostie ist ja so zerrissen, das sieht man ja, die haben sie halt auf ein Brettli nagelt, nicht? Das mehr, was anderes hat es ja dir nicht gegeben. Es ist nichts verwest, gar nichts bis heute. Die haben sie untersucht in den 80er Jahren, zwei Labors, und hat die tollsten Dinge entdeckt, die Mediziner. Also ich verstehe ja nichts von dem Zeug, aber schon allein, wenn man das liest, nicht? Es ist das Blut eines lebenden Menschen. Und deshalb kann es auch nicht verwesen, ist ja klar. Eines Lebenden. Christus lebt. Seit dem 8. Jahrhundert. Und die gleiche Blutgruppe, Fleisch und Blut hat die gleiche Blutgruppe. Die Blutgruppe eines Durchschnittsjuden. Nicht? Und alles mögliche, Herzkranzgefäß, ich weiß nicht was alles. Aber sehen Sie, dadurch kommt keiner zum Glauben. Aber es hilft uns Glaubenden, wenn der Kerl da oben wieder opponiert und Blödsinn macht und uns Zweifel einflößt, ob das der Herr wirklich ist, dann brauche ich bloß an Lanciano denken. Na? Und dann ist er wieder ruhig. Dann sagt er, naja gut, das ist ein Argument. Und lässt dem Glauben wieder freien Lauf. Ja? Und so werden es immer wieder Dinge sind, wo Gott ein Zeichen setzt für die Glaubenden. Für die Glaubenden. Weil er einfach um unsere Schwachstellen kennt. Ja? Er will uns helfen. Das ist dieser Gott. Der fordert nicht einfach was. Er geht uns nach und hilft uns in all diesen Dingen. Weißt, das muss man auch mal sehen. Ja? Und das sollte man auch mal in seinem eigenen Leben sehen. Deshalb machen wir Exerzitien, da man mal zurückschaut. Was habe ich alles übersehen von dieser Sorge und Fürsorge Gottes? Mensch, was muss ich ihm wert sein bei so vielen Milliarden Rentern mir, dem Hutsimpel noch? Verstehen Sie? Wenn Sie das überlegen. Ja? Ein weiterer Gedanke. Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Ist ein Geist mit ihm. Ist auch sein Wort, das kennen Sie. Der heilige Cyril von Jerusalem schreibt, in der Gestalt des Brotes wird dir der Leib gegeben und in der Gestalt des Weines das Blut, auf das du durch die Teilhabe an Christi Leib und Blut, was wir gerade gesagt haben, eines Leibes und eines Blutes mit ihm werdest. Nun, die eucharistische Gemeinschaft ist also von solcher Tiefe, die eucharistische Gemeinschaft mit Christus, dem Vater und dem Geist, ist von einer solchen Tiefe, dass alle menschlichen Vergleiche, die man anführen könnte, von ihr übertroffen werden. Und Jesus selber bringt das Beispiel vom Weinstock und der Rebe. Es ist ein sehr intensives Bild. Ja? Und beide teilen sich denselben Saft, den Pflanzensaft, der Weinstock und die Rebe. Sie teilen dasselbe Leben. Wird die Rebe vom Weinstock getrennt, so stirbt sie. Auch von Ehepartnern sagen wir, dass sie, wie Paulus es ja in Dings ausdrückt, am Epheserbrief, ein Fleisch werden, aber nicht ein Geist. Sie werden ein Fleisch, aber nicht ein Geist. In 1. Korinther 6,17 heißt es, wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Und darin liegt die Kraft der eucharistischen Gemeinschaft. In ihr werden wir ein Geist mit Christus und dieser eine Geist ist eben der Heilige Geist. Im Augenblick der Geburt Jesu, Bethlehem, ist es der Heilige Geist, der der Welt den Gesalbten, nämlich Christus, schenkt. Von der Empfängnis her. Im Augenblick des Todes ist es Christus, der der Welt den Heiligen Geist schenkt. Zuerst der Heilige Geist schenkt uns Christus seiner menschlichen Natur nach. Und beim Tod Jesu schenkt Jesus uns den Heiligen Geist. Er hauchte seinen Geist aus. Und so ähnlich ist es in der Eucharistie. Das ist wichtig. In der Konsekration, Wandlung, schenkt uns der Heilige Geist Christus. In der Kommunion schenkt uns Christus den Heiligen Geist. In der Wandlung schenkt der Heilige Geist uns Christus, was ihr gesagt habt, die Epiklese, die Herabrufung des Heiligen Geistes, der die Gaben verwandelt in Christus, in die Gesinnung Christi. Und in der Kommunion schenkt uns Christus den Heiligen Geist, so wie am Kreuz. Und deshalb, wenn er in uns ist, ist zugleich Pfingsten. Und dieser Geist, den Jesus uns schenkt, wenn er zu uns kommt, verwandelt uns in Christus. Der Geist verwandelt uns in Christus. Der Geist lässt uns teilhaben am Leben, am Leib und Blut Christi. Es ist der Geist. Und deshalb auch ihn darum bitten, nicht bloß kommuniziere und dann noch der Spatze gucke, sondern ihn bitten, Herr, jetzt öffne weit dein Herz und lass die Blut und Wasser fließen. Das Wasser ist ja immer Symbol des Geistes. Dass der Geist mich jetzt wandelt. Christus wandelt durch seinen Geist mich in sich. Das ist Sache des Geistes. Der heilige Basilius sagt, der Heilige Geist ist es, der unsere innige Verbundenheit mit Gott bewirkt. Der Geist bewirkt unsere innige Verbundenheit mit Gott. Der heilige Irenäus, der sagt sogar, der Heilige Geist sei selbst unsere Kommunion mit Christus. Und der Heilige Geist ist gleichsam die Unmittelbarkeit unserer Beziehung zu Christus. Also diese unmittelbare Beziehung, diese Du-Beziehung zu Christus, ist möglich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist dient gleichsam als Mittler zwischen uns und Christus. Er ist das Band zwischen Vater und Sohn und das Band zwischen Christus und uns. Aber ohne, dass zwischen uns und Christus etwas steht, obwohl er der Mittler ist, der uns in diese wirkliche, unmittelbare Beziehung zu Christus führt, steht er nicht dazwischen. Er verbindet, er ist der Mittler dieser Unmittelbarkeit, so wie zwischen Vater und Sohn. Denn auch Christus und der Heilige Geist sind ja auch eins, wie der Vater und der Sohn eins sind. Wenn Sie das Geheimnis der Dreifaltigkeit, das ist halt etwas, das größte Geheimnis, wo wir eine Ewigkeit lang staunen werden und immer Tieferes erkennen, aber das ist etwas Unendliches, dass wir das in dieser Zeit eigentlich gar nicht begreifen können. Wir können nur die Logik merken. Also wenn Gott die Liebe ist, muss er Gemeinschaft sein. Ja? Und aber das ist ein solches Ineinanderwirken des einen Gottes, dass wir praktisch nur glauben, staunen können. Also in der Kommunion kommt Jesus zu uns als der, der den Geist schenkt. Nicht als der, der irgendwann einmal vor langer Zeit den Geist geschenkt hat, sondern der, der nun, nachdem das Opfer auf dem Altar vollzogen ist, von Neuem den Geist aushaucht. Nach Johannes 19,30. Am Kreuz, als das Opfer vollbracht war, hauchte er seinen Geist aus. Und das geht wieder. Das ist Eucharistie, ist die Vergegenwärtigung. Und deshalb, wenn das Opfer dargebracht wird und er in uns ist, haucht er seinen Geist aus. Nicht? Die Folge des Kreuzesopfers Christi, die Folge der Erlösung ist Heiliger Geist. Die Frucht, Wirkung der Erlösung ist Heiliger Geist, der alles wandelt, alles erneuert. Er wirkt in allen Sakramenten, er wirkt im großen Geheimnis der Kirche. Er wirkt alles. Ja. Durch das Wort, das Jesus ist vom Vater her. Verstehen Sie, da merken Sie genau, der Vater spricht das Wort aus, das ist Christus. Und dieses Wort ist Geist und Leben, wirkt, der Geist Gottes bewirkt, was dieses Wort sagt in den Menschen. Also es ist ein Zusammenwirken des ganzen Dreifaltigen Gottes bei allem, was geschieht, auch in meinem Leben. Es ist immer die ganze heiligste Dreifaltigkeit beteiligt. Nicht der eine schläft und der andere arbeitet. Das ist unvorstellbar. Im Epheserbrief 5,18 schreibt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also er bringt sogar dieses Bild vom Berauschen. Wer also sich vom Geist berauschen lässt, der ist verwurzelt in Christus. Es ist die sogenannte heilige Trunkenheit. Der heilige Ambrosius, der schreibt in einem Hymnus, trinken wir mit Freuden den nüchternen Überfluss des Geistes. Das ist also nicht nur Poesie, sondern ist eine Aussage von einer unheimlich tiefer Wahrheit. Denn die Wirkung dieser Trunkenheit des Geistes besteht immer darin, den Menschen aus seinen engen Grenzen herausgehen zu lassen. Jede Kommunion müsste uns eigentlich in eine Ekstase führen, und zwar im Sinn des heiligen Paulus. Nämlich nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ekstase ist hier nicht gemeint, dass ich außer bin, sondern einfach, dass mich das faktisch in eine ekstatische Freude bringen könnte. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Denn sein Leben verwandelt das meine in das seine. Deshalb ist sein Leben in mir realer wie mein eigenes, könnte man sagen. Ja. Jede eucharistische Kommunion, die nicht in einem Ausdruck der Liebe abschließt, ist eigentlich unvollendet. Ich denke, dass wir vielleicht bei der Kommunion dem Herrn, weiß ich, was alles sagen, darf alles sein, klar. Meine Sorgen, Nöte, wenn ich bete. Aber das Entscheidende sollte die Liebe sein. Einfach dieses bei ihm sein. Wieder, auch diese Liebe ist kein Gefühl. Kann mal dabei sein, warum nicht? Aber mit der Zeit wird von innen her etwas kommen, was wirkliche Liebe ist, aber hat nichts mehr mit Gefühl zu tun, sondern viel tiefer. Es ist einfach ein in ihm sein. Ein mit ihm verschmelzen, können wir fast sagen. Habe ich jetzt ein bisschen groß gesagt. Nur dann teile ich mich ganz und rückhaltlos Christus mit, der sich mir mitgeteilt hat, wenn ich, wie Petrus, einfach und aufrichtigen Herzens zu sagen vermag, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. So teile ich mich ganz und rückhaltlos Christus mit, der sich auch mir bei der Kommunion mitgeteilt hat. Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Und da brauchen Sie nicht zweifeln, weil Sie nichts fühlen, weil alles eiskalt ist und trocken und so weiter. Da brauchen Sie sich keine Gedanken drüber machen. Sagen Sie einfach dieses Wort. Und Sie werden merken, es kommt von innen. Noch ein kurzer Gedanke, dieses, was dazugehört, dieses Ich in Ihnen und Du in mir, auf den Vater hin, also Kommunion auch, Gemeinschaft mit dem Vater. Wir haben es jetzt mit Christus und dem Geist gesehen und jetzt mit dem Vater noch kurz. Durch Jesus und seinen Geist gelangen wir in der eucharistischen Gemeinschaft natürlich auch zum Vater. In Johannes 16, 22 betet Jesus zum Vater, Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Also diese Worte, ich in ihnen und du in mir. Das bedeutet doch, dass Jesus in uns ist und dass in Jesus der Vater ist. Man kann also nicht den Sohn empfangen, ohne mit ihm auch den Vater zu empfangen. Und die letzte Ursache dafür ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eine einzige untrennbare göttliche Natur sind. Sie sind eins. Und der heilige Hilarius von Poitiers, der schreibt, wir sind mit Christus vereint, der untrennbar ist vom Vater, der aber, obwohl er im Vater bleibt, auch mit uns vereint bleibt. Und so gelangen auch wir zur Einheit mit dem Vater. Christus nämlich ist im Vater als ihm wesensgleich, da er von ihm gezeugt ist. Doch in einer gewissen Weise sind auch wir durch Christus im Vater als ihm wesensgleich. Er lebt im Vater, Christus, und wir leben in seiner menschlichen Natur. Also leben wir mit ihm im Vater. Wissen Sie, das ist auch ein ganz verrücktes Geheimnis. Da werden Sie sagen, da verstehe ich jetzt nichts, was heißt jetzt das? Sie wissen doch, was es heißt. Sie leben durch Christus im Vater, das langt doch. Was wollen Sie denn noch wissen? Ja, sehen Sie, wir wollen dann das immer uns vorstellen können, mir in dir und dann da. Sehen Sie, wir sind ja sinnenhafte Wesen. Wir sagen immer, wir verstehen nicht, wenn wir es uns nicht vorstellen können. Ja, wir können uns doch diese unbegreiflichen, ewigen Wahrheiten nicht vorstellen. Sehen Sie? Dann wären wir ja schon drin, im Sinn von schauen, nicht mehr glauben. Sehen Sie? Aber wenn ich das weiß, wenn das, so allein diese Worte, wenn Sie, da merken Sie, da steckt etwas drin, was über die Worte weit hinausgeht. Ja. Christus in mir, ich in Ihnen und du in mir. Also, wenn Sie, Jesus tritt ja aus dem unzugänglichen Licht, in dem der Vater ist, heraus und er bringt nach außen sichtbar uns das entgegen, was der Vater ist. Wenn Sie, man kann das nicht trennen, dieses, wer mich sieht, sieht den Vater. Und so ist es einfach etwas Wunderbares, dass dieser Vater, der mich von Ewigkeit in seinem Herzen trägt, als Sehnsucht und verrückt liebt, das alles riskiert hat, sich sogar runtermachen lässt, am Kreuz nicht und verspotten lässt, ja, wenn es dein Sohn ist, dann tut doch ein Wunder, nicht und so, und er das alles sich gefallen lässt. Aus Liebe zu mir, um mich zu erlösen. der in unzugänglichem Licht wohnt, wie es heißt. Wir können ihn nicht aushalten, wir würden sterben. Und er ist in Jesus, in mir. Wir sind bewohnt. Wenn Sie das allein nur mit Hilfe dieser Worte, um diese Wirklichkeit zu wissen und bei der Kommunion einfach nur diese Wirklichkeit vor Augen zu haben und staunen, vielleicht nur noch Abba sagen, Vater oder Jesus, das ist die Liebe. Und dann kann er sich Ihnen immer mehr offenbaren. Sie brauchen da nicht mit Gewalt, mit Gedanken, die sich vorstellen, wie ist es das und so, sondern einfach nur liebend antworten. Abba, Jesus, zum Beispiel. Eine große Mystikerin schreibt einmal, mir war, als sehe ich im Allerheiligsten Sakrament, wie auf einem Thron den dreieinigen Gott, im Sakrament der Eucharistie, den dreieinigen Gott, den Vater in seiner Allmacht, den Sohn in seiner Weisheit, den Heiligen Geist in seiner Liebe. Jedes Mal, wenn wir die Kommunion empfangen, wird unsere Seele und unser Herz zum Tempel der allerheiligsten Dreifaltigkeit und mit Gott, der in uns einzieht, kommt das ganze Paradies. Als ich sah, wie Gott in der hochheiligen Hostie verborgen ist, war ich den ganzen Tag außer mir vor Freude. Müsste ich mein Leben hingeben zum Beweis dieser Wahrheit, ich gebe es tausendmal. So diese Mystiker. Sie wissen, ein Mystiker darf manchmal Augenblicke erleben, tiefe Erkenntnisse Gottes. Sie hat es ins Wort gebracht, genau das, was wir jetzt besprochen haben. Mit ihm zieht die ganze Dreifaltigkeit ein, nicht? Und damit das ganze Paradies, wie sie sagt, nicht? Als ich sah, wie Gott in der hochheiligen Hostie verborgen ist, war ich den ganzen Tag außer mir vor Freude. Lassen Sie einfach diese Wirklichkeit ins Herz. Staunen Sie mehr als das, was Sie kapieren wollen. Staunen Sie, danken Sie, lieben Sie, glauben Sie oder wie Sie es ausdrücken sollen. Also, auf alle Fälle brauchen Sie da nicht viel Worte, sondern nur einzig dessen Bewusstsein und in dieser Gegenwart sein.